Radio 1.
Eine Autorin, die sich einen sehr, sehr guten Namen gemacht hat, ist schon eine ganze Weile her, 2009, ist dieses berühmte Buch erschienen. Das ist wirklich ein Klassiker inzwischen, finde ich, wenn es um die Auseinandersetzung geht mit der DDR-Vergangenheit. Immer wieder Dezember, der Westen, die Stasi, der Onkel und ich. Und es ist wirklich ein sehr persönliches Buch, denn es ist tatsächlich die Geschichte des Onkels. Viele andere Bücher eben mit zeitgeschichtlichen Themen vor allem sind danach erschienen. Alle lesenswert. Und das Neue jetzt, das finde ich besonders interessant, weil es zum einen auch wie auch ein Sachbuch ist. Denn man erfährt wirklich sehr, sehr viel über die Immigration. Aber es ist als Roman geschrieben worden und es hat bestimmt auch Gründe. Und damit erstmal ganz herzlich willkommen, Susanne Schädlich ist da, Kabarett der Namenlosen, ihr neues Buch. Hallo.
Hallo.
Und ich habe schon gesagt, es hielt dich jetzt schon gar nicht. Also ich sage, es ist auch ein Sachbuch. Nein, es ist vor allem Roman, aber es hat eben
Fokofiktion, so kann
man es
nennen.
So sagt man dazu.
Genau.
Na, aber da wäre schon mal die Frage, warum hast du dich für diese Form entschieden?
Hui, das ist, eigentlich sind meine ganzen Bücher so gestrickt. Ne? Ich suche mir immer eigentlich eine Geschichte oder eine Figur aus, die, oder mehrere sogar in diesem Fall, es sind ja ganz viele, die tatsächlich gelebt haben, also historisch belegbar sind, die Geschichte. Auch und dann stelle ich die Geschichten dar. Mit anderen Worten, Dokufiktion, es beruht alles auf Recherche. Alles, was dort steht, ist wahr. Doch wie ich es darstelle, das ist die Fiktion. Sprich, also die Gespräche oder die Orte oder die was auch immer, das ist fiktionalisiert. Und dazwischen liegt halt ein Spielraum für Interpretation. Mhm. Und so wie ich es darstelle, ist fiktional. Aber es
beruht auf Fakten.
Ja, es ist immer es entspricht den tatsächlichen Bedingungen.
Dann sollten wir jetzt mal beschreiben, was diese Bedingungen wirklich sind. Denn es ist ja also gar kein dickes Buch, aber es ist schon sehr, sehr breit aufgefächert worden. Die Geschichte der deutschen künstlerischen Emigration. So groß kann man es formulieren. Eben aus der Sicht von Künstlern und Künstlerinnen, die das Land verlassen mussten, in die USA gehen. Das beschreibst du sehr genau. Was war an diesem Thema für dich so spannend? Ich vermute mal ein bisschen, wenn ich das mal vorlegen darf, dass es auch was Autobiografisches hat, weil du hast ja auch lange in den USA gelebt, vielleicht sogar dort, genau, das weiß ich jetzt gar nicht, wo du warst.
Ja, in L.A. habe ich gelebt, da spielt die Geschichte ja auch zwischen 1939 und 1945 und entlang erzählt wird sie an einer Figur, die auch gelebt hat, habe ich ja vorhin schon gesagt, Leopold Jessner, der war Generalintendant des Deutschen Staatstheaters in der Weimarer Republik und im Grunde revolutionär des Theaters. Ja, also hat den Staub der Jahrhunderte aus dem vormals königlichen Schauspielhaus weggeblasen mit seinen Inszenierungen, hat den Startschuss gegeben für politisches Theater. Er hat immer gesagt, das ist nicht zu verwechseln mit Parteitheater. Mhm. Ja, das folgt einem Parteiprogramm und hat Brecht und Piscator den Weg geebnet und so weiter und so fort. Und er musste dann, weil er Jude war und auch noch Sozialdemokrat, also doppelt belastet, gehen. Und ich habe die Geschichte erzählt, weil es mich interessiert hat, die Vergessenen, die Namenlosen, nicht die Großkopferten, über die immer geredet wird. Wir haben jetzt Thomas Mann ja hoch und runter. Ne? Feuchtwanger wird immer erwähnt und so weiter und so fort, aber eben nicht diese Leute, um die es in diesem Buch geht. Mhm. Schauspieler und Theaterleute.
Ja. Und denen ist ja also natürlich mit großer Verehrung, sage ich, dass Thomas Mann, Feuchtwanger auch in den USA sehr gut ging, weil sie nach wie vor gelesen wurden, auch dort gelesen wurden. Also die großen Villen kann man sich auch ansehen in L.A. Hier geht es um Leute, die teilweise ganz, ganz arm sind, höchste Probleme haben, schon allein rüberzukommen. Und das finde ich an deinem Buch ganz besonders faszinierend. Du hast es auch gesagt, die mussten gehen. Das klingt erstmal so leicht. Rüberzukommen, Leute zu finden, das beschreibst du ja ganz genau. Ja. Wie genau hast du das recherchiert? Also, dass man da wirklich Bürgen brauchte, zigmal zu den Ämtern ging.
Na, ich habe jede einzelne Person recherchiert, habe die Nachlässe eingesehen, an unterschiedlichsten Orten. Das kann man hinten alles im Quellenverzeichnis lesen. Und aus diesen Nachlässen geht oft durch Briefwechsel und so weiter hervor, was die alles machen mussten. Also man brauchte jemanden, der in den USA gebürgt hat. Man brauchte viel Geld. Es gab ja diese berühmten Quotennummern, die man haben musste vom amerikanischen Konsulat hier in Berlin beispielsweise, weil es sind ja fast alle Berliner. Und es war einfach schwer, in die USA oder überhaupt irgendwo reinzukommen. Und je weiter das Fortschritt ab 33, umso schwieriger wurde es. Und ab 40, 41 ging gar nichts mehr. Also wer 39 noch rausgekommen ist, hatte echt Glück. Und bei den Theaterleuten und Schauspielern war es so, dass in Amerika es Organisationen gab, die dafür gesorgt haben, dass die Studios für sie bürgen und einen Jahresvertrag sozusagen zusichern. Und dieser Einjahresvertrag war für viele das Ticket in die USA.
Und darauf wird auch verwiesen in deinem Buch übrigens auch, was vielleicht gar nicht genug bekannt ist, dass sehr große Stars wie Marlene Dietrich oder Fritz Lang persönlich Geld gegeben haben,
genau.
Geholfen haben. Ne?
Ja, da gab es auch, also das ist auch ein Thema in dem Buch, einen besonderen Immigrantenclub, den Jewish Club of 1933. Auch das spielt bei Leopold Jessner eine wichtige Rolle, weil er hat, bei dem war, glaube ich, die Fallhöhe am größten. Der war hier Generalintendant, 11 Jahre lang in Berlin, hat die ganze Theaterlandschaft verändert, kommt in Amerika an und dann ist nichts mehr eigentlich. Er scheitert kolossal mit einer Wilhelm Tell-Inszenierung in L.E., die William Tell ist und
von Skiller.
Der Dichter Skiller. Ist Skiller und das ist auch noch auf Englisch, diese ganze Aufführung, das ist das war eigentlich auch daher der Titel schon ein bisschen Kabarettnummer im Grunde, ja, weil die mussten den Text phonetisch lernen und so, die konnten ja alle kein Englisch, die da auf der Bühne standen und die Amerikaner im Theater haben überhaupt nicht verstanden, was da oben auf der Bühne verhandelt wird und für Jessner, der wurde dann später, ein paar Jahre später, Präsident dieses German Jewish Clubs. Und die, wo war die Frage eigentlich? Jetzt habe ich mich verzettelt.
Aber egal. Das genau richtig.
Also die haben halt Geld, genau. Mhm. Die haben dafür gesorgt, dass für die Leute, die in Amerika eben nicht arbeiten konnten, deren Verträge für die Studios abgelaufen waren oder so, Spenden gesammelt wurden. Und Leute wie Marlene Dietrich oder Fritz Lang oder Lubitsch, also die
Berühmten,
die Geld verdienten, die haben eine bestimmte Summe ihrer Gage abgegeben.
Ja, ganz regelmäßig. Also
regelmäßig.
Muss man auch mal erwähnen, finde ich unbedingt. Und in dem Buch geht es natürlich vor allem um die sehr schwierige Lage von Menschen, die mit Sprache arbeiten müssen. Kabarett der Namenlosen ist das neue Buch von Susanne Schädlich, erschienen bei Arco. Gerade rausgekommen, dieses Buch. Und wir haben ja schon einiges beschrieben von der Stimmung, der Atmosphäre. Was ich wirklich besonders wichtig finde, weil Jessner ist ja doch so eine Art Hauptfigur. Also er führt uns ja durch diese ganze Geschichte. Das Tragische, was du so plastisch machst nochmal, das sind Schauspieler, das sind Regisseure aus Deutschland, für die Sprache eben das Instrument ist. Und darunter leiden sie ja am meisten. Ich meine, Helene Weigel, die Oper kurz aufscheint bei dir, konnte einfach nicht spielen. Die konnte keine großen Rollen mehr machen. Also das hast du so genau beschrieben, weil du offensichtlich auch wirklich auch gut nachvollziehen konntest, dass sie eine besondere Tragik vorliegt.
Ja, naja, klar, weil die eben mit Sprache gearbeitet haben und viele, damals haben die meisten halt Altgriechisch gelernt oder Französisch, dieser englische, das war eine Riesenkluft zwischen dem englischsprachigen oder amerikanischen Kulturkreis und dem deutschen, ne? Und das war nicht so wie heute, wo alles also von dort rüber schwappt und wir saugen das sozusagen mit der Muttermilch auf. Und bei denen war es nicht so. Die hatten keine Möglichkeiten zu arbeiten oder beziehungsweise ja dann doch irgendwie durch diesen Jewish Club, weil der Jessner dann dafür gesorgt hatte, wir machen Künstlerabende. Also das war eine Idee, die aufkam. Es gab auch eine Kommission, so eine Kulturkommission. Und da gab es dann Theaterabende. Es gab Lesungen, es gab Musikabende und das war praktisch dann wieder eine Art Bühne für die dort eben nicht im Film unterkommen konnten. Ein paar weniger haben es geschafft, zum Beispiel Alexander Granach, fast jeder kennt den Film Ninotchka mit Greta Garbo. Das Kuriose ist auch, dass wenn dann spätestens ab Eintritt der Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg, wurden ja viele Anti-Nazi-Filme gedreht und dann haben diese ganzen deutsch-jüdischen Emigranten im amerikanischen Anti-Nazi-Film Gestapo-Leute oder Nazis gespielt. Ja.
Casablanca.
Englisch mit deutschem Akzent oder Casablanca. Ja. Genau. Mhm. Aber
Das erzählst du im Buch auch sehr genau, also diese Tragik der Sprache. Sagst, ein Buch kann man erstmal allein schreiben, das kann ich machen. Aber ein Theaterinszenierung.
Da braucht man ein Team.
Team. Und da fand ich es auch so interessant, nochmal zu sagen, ohne jetzt herablassend zu sein, L.A. ist eine Stadt, die Theater lernt. Das sagst du so wörtlich. Das fand ich eine schöne Formulierung. Und ich sag mal so, das haben sie bis heute, glaube ich, noch nicht. Also diese Theaterlandschaft, die wir so kennen, kennen und die auch die Leute kannten, die aus Berlin kamen.
Die gab es da nicht. Nee, da gibt es ja auch diesen einen Witz da im Buch, den erzählt, glaube ich, Leopold Jessner, dass ein Filmregisseur in eine Theatervorstellung geht und nach dem zweiten Akt die Vorstellung verlässt, weil er die einzige Totale nicht länger erträgt.
Die eine Kameraeinstellung.
Ja, eine Kameraeinstellung.
Ja. Also das ist etwas, worauf Sie auch nochmal stoßen, dass es diese Art von Kultur, aus der Sie kommen, nicht gibt. Und dass Sie auch bei Brecht, der da im Prinzip auch nicht arbeiten konnte oder kaum aufgemacht
hat. Sie haben sich halt auch alle erhofft, Sie fassen Fuß im Film. Ja. In New York ist ja eine andere Theaterkultur, ja. Aber auch da war eben das Hindernis die Sprache. Mhm. Und aber diese Vorstellungen, die Sie dann doch gegeben haben, auch der Walter Weinlaub macht das ja, der gründet ja tatsächlich dann, also ein Namenloser, die Freie Bühne und tatsächlich deutsches Theater macht der für die deutschen Immigranten in L.E. Das ist aber auch so eine persönliche, also es ist nicht nur, wir machen jetzt Theater, das war auch, oder wir wollen mit dieser deutschen Sprache wieder arbeiten und in unserem Metier arbeiten, sondern es war auch ein sich stemmen gegen diesen Dreck in Deutschland, ja, irgendwas zu tun, nicht untätig darum zu sitzen und so, also so ein Aufbäumen gegen das, die Unkultur.
Ja, also zu tun auch mit Kunst, was zu verändern. Jetzt finde ich noch wichtig in deinem Buch, dass man nicht nur diese Leute hat, die ja überlebt haben, auch wenn es schwierig war, aber die ihm doch fliehen konnten, sondern es gibt immer wieder Rückblenden bei dir, so auch wie im Film übrigens, so, und Verweise auf die Menschen, die es eben nicht geschafft haben. Also das muss man ja immer wieder sagen, die Toten konnten auch nicht mehr sprechen. Du gibst ihnen ja hier eine Stimme auch.
Ja, das sind die Zwischenkapitel, das sind Angehörige der Menschen in L.E. oder Menschen, ja, der Protagonisten in L.E., die ja in diesem letztendlich ja doch Paradies sind. Ja, es ist warm, sie kommen irgendwie zurecht von Spenden. Also Polga hat gesagt, wenn es einem hier schlecht geht, geht es einem immer noch besser schlecht als anderswo. Irgendwie kommt man über die Runden. Nichtsdestotrotz wissen ja alle um die Angehörigen in Deutschland, aber sie wissen nicht, was ist mit denen. Und die habe ich halt auch recherchiert. Das sind mal so diese Kontrakapitel, weil es kommen spärliche Briefe oder so, aber eigentlich wissen diejenigen in L.E. nicht, was mit ihren Menschen, Angehörigen ist, aber wir lesen das mit. Und zwar nicht im Rückblick, sondern chronologisch immer mit, läuft das mit. Und die meisten werden ermordet.
Und diese Gestaltungsweise gibt ja dem Buch das Lebendige, so in Echtzeit, nicht? Also die Leute reden miteinander, es gibt viele Dialoge, die Leute treffen sich, spielen irgendwie Karten und dabei wird eben all das verhandelt, was sie bedrückt. Deshalb ist es so ein Buch, das eben diese lebendige Dialoghaftigkeit hat. Und es wäre nur meine letzte Frage. Sicherlich, du wusstest einiges, ist ja klar, du bist Künstlerin, also manche Namen sind durchaus auch vertraut. Zum Beispiel Josef Roth finde ich so tragisch, dass er als großer Trinker oder bei dir aufscheint, als toller Autor, der viel zu früh gestorben ist. Das sind Leute, die sind ja auch wahrscheinlich sehr nah. Aber gabst du dich nochmal eine neue Perspektive auch beim Schreiben, doch einen anderen Blick auf das scheinbar Vertraute?
Auf das scheinbar Vertraute in L.E., meinst du?
Und auf diese Geschichte?
Es war eigentlich tatsächlich das, was ich vorher auch nicht wusste, bevor ich mich mit dieser ganzen Recherche beschäftigt habe oder überhaupt mit der Thematik, dass es diese Menschen gab. Ich kannte sie auch alle nicht, ne? Also die wenigsten eigentlich. Und dass ich darstellen wollte, vielleicht auch, da sind wir wieder beim Biografischen, wie es ist, wenn man aus einem Sprachraum herausgerissen wird oder irgendwie die Wurzeln weggenommen werden und man muss irgendwo neu anfangen und weiß erstmal gar nicht, wie soll das gehen. Und natürlich war mir wichtig zu zeigen, es hat ja auch immer eine Aktualität. Das sind zwar Biografien zwischen 1933 und 1945, aber die Thematik ist ja aktuell. Mhm. Wir haben Kriege, wir haben Flüchtlingsbewegungen, wir haben Beschneidung von Meinungsfreiheit, Diktatoren und so weiter und so fort. Also Geschichte wiederholt sich tatsächlich. Mhm. Und an diesen Menschen kann man das ganz gut zeigen,
Man kann daran wohin, erinnern,
was die Tragik ist.
Ja. Und man erinnert auch nebenbei, finde ich übrigens, daran, bei allen Schwierigkeiten rauszukommen und reinzukommen in die USA. Damals war das eben eine Insel, eine ganz wichtige, und viele Menschen haben nur überlebt, weil sie da einreisen konnten.
Genau, das war der rettende Hafen, man heute das, weiß ich nicht.
Genau, also auch das sind Dinge, über die man so nachdenkt, obwohl es eben alles so lange her ist, was du da beschreibst. In dem Roman Kabarett der Namenlosen, erschienen bei Arco, das neue Buch von Susanne Schädlich. Vielen lieben Dank.
Ja, danke, dass du da warst. Knut. Danke.